euch allen ein herzliches Willkommen. Wir von uns, wir Ältesten, wir freuen uns, dass ihr heute Mittag, nachdem das Wetter auch noch so gut geworden ist, da seid, euch Zeit genommen habt. Herzlich willkommen und ein Grüß Gott an euch. Die Kinder sind unter uns, die darf ich jetzt schon zu ihren Gruppen schicken. Und ich schicke euch mit dem Segen Jesu, dass ihr eine gute Zeit habt mit euren Mitarbeitern und dass ihr ja die Freundschaft zu Jesus wieder neu gründen könnt. Wir, die wir als Kinder Gottes hier bleiben, wir lassen uns heute wieder ganz neu, und mein Wunsch ist, so richtig ursprünglich wieder hineinnehmen in das, was Jesus am Kreuz für uns erlebt hat und wie es ihm damit ging und was es mit uns zu tun hat. Wir Älteste laden euch heute ein, mit uns diesen Weg zu gehen. Und die sieben Worte Jesu werden uns den Weg vorzeichnen. Der Weg beginnt bei Jesus mit dem, dass er an die Mitmenschen denkt, mit dem, dass er zu sich selbst kommt in seiner tiefsten Stunde, mit seinem Auftrag, und zuletzt ist er beim Vater. Das ist der Weg. Und zu jedem Wort von Jesus, zu diesen sieben Worten, wird ein Ältester einen Impuls mitteilen. Danach gibt es eine kleine Zwischenmusik, um das Gehörte, um das, was mich angerührt hat, aufnehmen zu können. Und ich wünsche jedem von uns ein offenes Herz, damit Jesus mit seinen Worten wirken kann. Und dafür möchte ich jetzt auch beten. Vater Jesu Christi, bereite du jetzt unser Herz vor. Schenk du, dass uns nichts stören kann. Alles, was wir mitbringen von der vergangenen Woche oder was uns sonst beschäftigt und für uns schwierig ist, wollen wir jetzt dir in deine Hände legen, damit wir frei sind. Gib uns ein offenes Herz. Jesus sprach für seine Gegner: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.
Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Welch ein großer Satz. Kann ich das allen vergeben? Jesus hat oft von Vergebung gepredigt. Siehe, er predigt Matthäus 5,44. Liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Aber in diesem Moment am Kreuz tut er es nicht selber. Er überlässt es seinem Vater und bittet um Gnade für uns. Jesus vergibt auch denjenigen, die ihn ans Kreuz gebracht haben. Er bittet für die, die ihn verfolgt und gepeinigt haben. Ist nicht Vergebung die größte Kraft in unserem Leben? Ich selber habe es erst vor kurzem in meiner Familie erleben dürfen. Welche Befreiung war spürbar? Im Gegensatz dazu will und wird Hass und Feindseligkeit unsere Freiheit rauben. Wir richten unser Leben dann immer wieder auf die aus, die uns Übles und Schlechtes getan haben. Damit bekommt dieser Mensch Macht und Raum über unser Leben. Indem Jesus den Menschen gute Vergebung wünscht, denkt er zugleich: Meinen Hass bekommt ihr nicht. Ist es nicht ein wunderbares Gefühl, Wenn wir vergeben, passiert zugleich Befreiung für unser Leben. Jesus lebt in einem Zustand der Gnade. Nur so kann er Gott um Gnade für uns bitten. Damit stirbt Jesus am Kreuz als Versöhner. Das heißt für uns, wer vergibt, der schaut nicht zu, sondern handelt. Was hindert uns daran, uns auf diese himmlische Weite einzulassen? Das wirft die Frage auf, war Jesus Widersacher und Peiniger nicht klar, was sie taten? Also ich glaube, sie konnten es erst nach der Kreuzigung erahnen. Sehen wir die Folgen unserer Taten? Klimawandel, Kriege, Vertreibung, Hungersnot. Diese Verantwortung gehört uns, nicht Gott. Ist Gnade für uns, dass Jesus zur Rechten Gottes sitzt und für uns eintritt? Vergebung verändert grundsätzlich unser Leben. Wir sagen dann Ja zu unserem Leben. Damit geben wir Feindseligkeit und Hass keinen Raum. Weil Jesus um Gnade bei Gott bittet, hat er nicht erst in der Auferstehung den Tod überwunden, nein, sondern jetzt am Kreuz. Übt immer Vergebung, gebt Jesus damit die Ehre. Amen.
Jesus sprach zum bittenden Verbrecher: Noch heute wirst du mit mir im Paradies sein.
Wir kennen die Situation: Zu dritt hängen sie da an den Kreuzen, die zwei Verbrecher und Jesus. Zwei haben es verdient, einer hat es nicht verdient. Und die letzten Worte von dem einen Verbrecher waren noch zynisch. Er hat noch Jesus herausgefordert. Er hat es nicht eingesehen und die Konsequenzen waren für ihn klar. Der zweite wusste, was geschieht, was er getan hat in seinem Leben, dass er falsche Entscheidungen getroffen hat. Er sieht es ein, er sieht seine Fehler ein und er sieht denjenigen in Jesus, wer er wirklich ist. Er sieht in ihm den Sohn Gottes und es ist seine letzte Hoffnung, hier noch seine Bitte an Jesus weiterzugeben. Seine Bitte, an ihn zu denken, wenn er Jesus im Himmelreich eintritt. Und was für eine mächtige Aussage von Jesus, und was für eine wunderbare Aussicht für denjenigen, der noch in seinen letzten Atemzügen ist, dass er heute noch mit ihm im Paradies sein wird. Und diese Hoffnung, die haben auch wir, wenn wir ihn um Vergebung bitten. Wir wissen, dass Jesus auch von sich sagt: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und so dürfen wir auch wissen, Jesus ist die einzige Möglichkeit. Er hat die Macht, uns zu retten. Es gibt niemand anderes. Es geht nicht durch Werksgerechtigkeit. Jesus ist die einzige Möglichkeit. Und die können wir annehmen. Und viele von uns haben diese Erkenntnis schon bekommen, dass Jesus der einzige Weg ist. Und derjenige, wo es noch nicht erkannt hat, der bittet doch einfach darum, diese Erkenntnis zu bekommen. Es gibt nur ihn als Weg. Jeder wird sich mal vor ihm beugen, wenn Jesus wiederkommt oder wenn unser Tag morgen endet. Jedes Knie wird sich beugen und dann entscheidet Jesus, wo es weitergeht. Und wir haben die Erkenntnis, vor uns geht es weiter im Paradies. Wie wunderbar.
Jesus sagt zu seinen Vertrauten: Siehe, das ist dein Sohn. Siehe, das ist deine Mutter.
Die drei Hauptakteure der dritten Station vom Kreuz sind Jesus, Johannes der Apostel und Maria, die Mutter Jesu. Ich möchte euch nun im Folgenden hineinnehmen in das, was sie gefühlt haben könnten am bzw. vor dem Kreuz, bevor Jesus starb. Maria: Ich muss unbedingt da sein, wenn mein Liebster, mein Sohn, gekreuzigt wird. Er ist zwar wirklich Gottes Sohn, aber er ist auch Mensch und spürt den unsagbaren Schmerz genau wie wir. Ich will bei ihm sein in der schwersten Stunde seines Lebens und ihn stärken und ihm meine Liebe zeigen und ihm helfen, diese grausame Prüfung zu bestehen. Johannes: Nun wollen Sie meinen Liebsten umbringen, ihn, der mir mehr bedeutet als jeder andere Mensch. Ich habe zwar riesige Angst, dass es mir wie ihm ergehen könnte, aber ich kann ihn in dieser großen Not unmöglich alleine lassen. Ich will für ihn beten, ihm nah sein, ihm zeigen, dass er nicht alleine ist. So viel Liebe hat er mir geschenkt. Jetzt bin ich gefordert, ihm ein kleines Stück davon zurückzugeben. Jesus: Ich kann vor lauter Schmerzen kaum sprechen und meinen Kopf heben. Und das Atmen fällt mir unsagbar schwer. Ich habe unbändigen Durst, doch da ist keiner, der mir zu trinken gibt. Mein ganzes Fleisch brennt, es hängt mir vom Leib herunter. Es ist so heiß und so grell, den Spott der Menschen nehme ich kaum noch wahr. Aber da ist etwas, was ich unbedingt noch regeln muss, bevor der Vater mich von dem Leiden erlösen wird. Meine Mutter braucht einen jungen Mann, der sich um sie kümmert und sie versorgt, wenn ich zurückkehre zu meinem Vater. Und wer könnte das besser tun als mein Freund Johannes, der so voll ist mit Liebe und Barmherzigkeit? Und welche Mutter könnte sich besser um Johannes kümmern als Maria, meine vielgeliebte, treue Perle? Jesus blickt zuerst voller Liebe und Mitgefühl auf seine Mutter und sagt dann zu Johannes schauend: Siehe, das ist dein Sohn. Danach blickte er auf zu Johannes und sagt: Siehe, das ist deine Mutter. Mit nur einem Satz regelt Jesus die Beziehungen der Menschen, die ihm am nächsten standen. Die Liebe in Person wurde vor 2000 Jahren gekreuzigt, aber sie war imstande, von sich wegzublicken, auf die Not der Menschen um Jesus herum und selbst im Qual- und schmerzvollen Tod zu lieben und zu vergeben. Jeder Gedanke am Kreuz galt nicht sich selbst, sondern denen, die ihm nachfolgten. Die Liebe erträgt alles. Sie erduldet alles. Sie rechnet das Böse nicht zu. Die Liebe vergeht niemals.
Thank you.
Der verzweifelte Jesus schreit: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?
Eloi, Eloi, lama sabachthani. So die Worte, die Jesus am Kreuz auf Aramäisch ausrief. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Verspottet, verhöhnt, geschunden, voller Schmerzen. Ans Kreuz geschlagen zwischen zwei Verbrechern. Wer auch immer Jesus damals angesehen hat, der muss doch genau das gedacht haben. Dieser Mann ist von Gott verlassen. Und es mag sich für Jesus vielleicht auch wirklich so angefühlt haben. Allein am Kreuz, unschuldig unter unvorstellbaren Schmerzen. Wir alle würden genau das denken. Mein Gott hat mich verlassen. Er hat sein Angesicht abgewendet von mir, mich im Stich gelassen, hier in meinem Schmerz und in meinem Leid. Doch ist das wirklich, was uns diese Worte Jesus sagen wollen? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus betet hier aus Psalm 22. Ein Psalm voller Verzweiflung und Schmerzen, passend zu Jesus' Situation am Kreuz. Ist das also das Ende? Von Gott verlassen? Sein Leiden und Schmerzen überlassen? Lesen wir Psalm 22 von Anfang bis Ende, so fällt uns doch etwas auf. Die Stimmung des Beters ändert sich im Verlauf des Psalms. Auf Leid und Trauer folgt plötzlich mitten im Psalm die Erkenntnis: Du hast mich erhört. Wenn ich zu dir rufe, dann hörst du mich. Und so wird aus dem Schmerz und Leid auf einmal Hoffnung. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus schreit diese Worte zu Gott, im Leid, sein Angesicht immer noch zu Gott ausgerichtet. Und Jesus weiß, dass der Psalm nicht dort aufhört. Und so stimmt Jesus ein in das Gebet und das Lieder tausender von Gläubiger, die vor ihm die Worte aus Psalm 22 gesungen oder gebetet haben, Worte des Schmerzes und des Leids, die das zu ihrem Gebet gemacht haben. Und zeigt uns doch dadurch vor allem eines: Ich kenne Leid. Ich kenne dein Leid. Ein leidender Gott, kein Zeichen von Schwäche, sondern vielmehr der Beweis, dass uns wirklich nichts von Jesus trennen kann. Dass er in jeder Lebenslage voller Verständnis an unserer Seite ist. Er ist bei uns. Kommt Freud, kommt Leid.
Zwischen Licht und Finsternis in dieser Zwischenzeit, in dieser Zwischenzeit. Zwischen Himmel und Erde sind wir noch, und das, was wir nicht wollen, tun wir doch in dieser Zwischenzeit. In dieser Zwischenzeit, mitten in dieser Welt, doch nicht von dieser Welt. Wir gehören zu dir und doch sind wir noch hier. Zwischen Himmel und Erde hängst du dort, ganz allein und verlassen von Menschen. und Gott, zwischen Himmel und Erde ausgestreckt, Gott am Kreuz. Zwischen Himmel und Erde hängst du dort, ganz allein und verlassen von Mensch und Gott, wo sich Himmel Zwischenzeit. Zwischen Himmel und Erde ist ein Steg, und du selbst bist die Brücke und der Weg in dieser Zwischenzeit. In dieser Zwischenzeit, mitten in dieser Welt, doch nicht von dir.
Der geschundene Jesus bringt sein Bedürfnis zum Ausdruck. mich dürstet.
Durst ist wohl einer der forderndsten Zustände, die wir erleben können. Jeder Mensch kann relativ lange ohne feste Nahrung leben. Aber jeder von uns kann nur wenige Tage überleben ohne Wasser. Jesus spricht damit unmittelbar vor seinem Tod am Kreuz von einem grundlegenden Bedürfnis unseres Menschseins. Der fordernde Durst, im übertragenen Sinn, der fordernde Durst nach echtem Leben. Und dieser Durst, der in jedem von uns drin ist, ich möchte echtes, ich möchte pulsierendes, ich möchte spürbares Leben erleben. Und diesen fordernden Durst nach echtem Leben, den hat Jesus am Kreuz getragen. Wir können diesen fordernden Durst nach echtem Leben sehen in unserer Gesellschaft, dieser Schrei nach Erfüllung, nach Befriedigung, nach Frieden, nach Aufmerksamkeit, letzten Endes ein Schrei nach Liebe. Durst ist eine Signallampe, die angeht, wenn Wasser fehlt. Und wenn das körperliche Trinken so grundlegend wichtig ist, dürfen wir davon ausgehen, dass auch das Wasser für unseren Geist und das Wasser für unsere Seele grundlegend lebensnotwendig sind. Wenn du und ich, wenn wir körperlichen Durst verspüren, dann trinken wir. Wenn dein Geist und wenn deine Seele dürstet, was machst du dann? Im Psalm 63 finden wir den Durst verbunden mit der Sehnsucht nach einer tieferen Erfüllung, letztendlich der Sehnsucht nach einer innigen Begegnung mit Gott. Der Psalmist schreibt und betet, es dürstet meine Seele nach dir. Mein Leib verlangt nach dir aus trockenem, dürrem Land, wo kein Wasser ist. Und wir kennen die berühmte Stelle, wo Jesus im Neuen Testament in Johannes 4 zu der Frau am Jakobsbrunnen folgende Worte spricht. Er sagt zu ihr, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Und dabei spricht Jesus von seinem Geist, den er uns gibt, wenn wir an ihn glauben, den er uns empfangen hat lassen, seitdem wir an ihn glauben. Das heißt, ich kann bei Jesus auftanken. Ich kann in seiner Gegenwart sozusagen meinen Geist, meinen Durst wegtrinken. Meinen Durst von ihm, von seinem Geist zutiefst stillen lassen. Immer wieder, wie schön ist das.
Es ist geschafft, das Ziel erreicht. Jesus ruft, es ist vollbracht.
Deine Beziehung zu Gott ist freigekauft durch Jesus. Alle Anstrengungen dafür wurde durch Jesus eingebracht. Am Kreuz trug er deine vergangenen, deine gegenwärtigen und deine zukünftigen Sünden. Ja, er ist das vollkommene, stellvertretende Opfer für dich und für mich, ja für die ganze Menschheit. Und er hat mit seinem Es ist vollbracht ausgerufen, dass jetzt die Schuld der Sünde bezahlt ist, wo er sein unschuldiges Leben einsetzt für uns, stellvertretend für uns stirbt. Und der Zugang zu Gott ist wieder frei, weil die Trennung von der Sünde aufgehoben ist für den Menschen. Gottes Akzeptanz für unser Leben basiert einzig und allein darauf, sagt das Evangelium, ob wir Jesus Christus als unserem Herrn und Erlöser vertrauen. Gott hat, sagt der Hebräerbrief in Kapitel 9, alle Strafe auf Jesus gelegt. Jeder, der an Jesus Christus als an den Sohn Gottes gekreuzigt, gestorben und auferstanden glaubt, ist in einer gerechtfertigten, gnadenvollen Beziehung zu Gott, unabhängig von unseren vollbrachten Werken. Ein religiös geprägter Mensch wird hier manchmal sehr aufgebracht und sagt, so sagst du also, dass unsere Taten nicht wichtig sind? Bestimmt sind Taten wichtig, denn unsere Taten haben Konsequenzen in unserem Leben. Aber unsere Beziehung zu Gott hat nicht unsere Taten zur Grundlage. Wenn wir wirklich in einer Beziehung zu Gott leben, wird sich unser Lebensstil verändern, aber als Ergebnis aus der Kraft dieser Beziehung. Sozusagen entsteht aus dem wundervollen Hauptprodukt Beziehung das schöne Nebenprodukt Taten nebenher. Religion ohne Christus hält dich in Angst vor Strafe. Glaube an Christus, an Jesus, liebt dich aus dieser Angst heraus. Gottes Ärger, sein Zorn über das zerstörerische Tun der Menschen, sein Zorn über unsere Sünden ist für uns als Jesusgläubige vorbei. Gott strafte die Sünden seines Volkes ernsthaft und hart im Alten Testament. Im Neuen Testament wurde Jesus stellvertretend für unsere Sünden bestraft, sagt uns die gute Nachricht des Evangeliums. Die Erlösung durch Glauben an Jesus ist da. Vertraue auf das, was er am Kreuz für dich getan hat.
Jesus lässt sich los in die Hand des Vaters. Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Das letzte Wort. Das letzte Wort ist kein unbedeutendes Wort. Es ist meistens ein Wort, das Gewicht hat. Und in Lukas 23, Vers 46 wird festgehalten, dass dieses Wort, das Jesus sprach, er nicht so sprach, sondern laut schrie, weil es so wichtig ist, dass es alle hören, weil es die Richtung angibt. Jesus hat alles losgelassen, hat sich in die Hände des Vaters begeben. Und Jesu Weg ist am Kreuz von ganz unten, mein Gott, warum hast du mich verlassen, nach ganz oben zum Vater. Von tiefster Verlassenheit zum großen Vertrauen. Vom fremden Gott zu der Ansprache wieder ganz neu, Vater. Das ist überhaupt der verheißungsvollste Weg, auch für uns. Gott dem Vater vertrauen. Jesus hatte mit seiner letzten Aussage, Psalm 31, Vers 6, aufgenommen. Dort steht, in deine Hand lege ich mein Leben. Das sprach David aus, aber nicht in der Todesstunde, sondern mitten im Leben. Dieses Loslassen in die Hand des Vaters gilt für jede Lebensphase und Situation. Es geht nicht darum, um ein theoretisches Loslassen, um eine abgehobene Glaubensüberzeugung, sondern um konkretes Vertrauen bis in alltägliche Situationen hinein. Es geht um die Bereitschaft, eigene Vorstellungen und eigenes Bestimmen und Gestalten loszulassen in Gottes Hände. Wie will ich leben? Alles selber im Griff? Selbstbestimmt? Oder alles in Gottes, des Vaters, fürsorgende und leidende Hand vertrauensvoll hineinzulegen? Denk darüber nach.